Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Kompetenzen vermitteln, Krisen mildern. Krisen können Leben gefährden. Hilfe ist dann schnell notwendig. Besondere Hilfen benötigen Menschen mit geistiger Behinderung. Diese Hilfen bietet das Kompetenzzentrum in Heiligenhafen. Dort werden zur Behandlung psychisch erkrankter Menschen mit geistiger Behinderung 22 stationäre Behandlungsplätze in Krisensituationen angeboten. Die geschlossen geführte Kriseninterventionsstation dient der Behandlung seelisch erkrankter geistig Behinderte ab dem 18. Lebensjahr. Aufnahme finden Patienten mit Diagnosen aller Erkrankungen im Rahmen der psychischen und Verhaltensstörungen. Dazu gehören vor allem behinderungsbedingte Störungen des Sozialverhaltens, schizophrene und affektive Störungen sowie neurotische Probleme. Aber auch Persönlichkeitsakzentuierungen, sofern krankheitsbedingt ein strukturierter und beschützender Behandlungsrahmen benötigt wird. Über das Kompetenzzentrum sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Dr. Holger Jahn. Dr. Jahn ist ärztlicher Direktor der Ameos Klinika Heiligenhafen, Preetz, Kiel und Oldenburg in Holstein. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jahn.
Herzlich willkommen.
Herr Dr. Jahn, ich habe es in der Einleitung gerade ein bisschen geschildert. Es geht um Krisen, es geht um Menschen mit geistiger Behinderung, aber auch psychischen Erkrankungen, die in Krisen zu Ihnen kommen in das Kompetenzzentrum. Von welcher Art Krisen sprechen wir?
Die sind ganz unterschiedlich. Das generelle Problem ist, 1% der Bevölkerung leidet unter geistigen Behinderungen, Intelligenzminderung der unterschiedlichsten Ursachen, genetisch angeboren oder während der Geburt erworben aufgrund von Sauerstoffmangel. Menschen, die Stoffwechselstörungen haben und da dann sozusagen kognitiv abbauen relativ früh. Es gibt Menschen, die nach Verkehrsunfällen schwere Hirnverletzungen haben und danach dann auch dauerhaft behindert sind. Und bei diesem Prozent Menschen ist die Behandlung psychiatrischer Störungen, die da natürlich dann genauso vorkommen können oder sogar eher leichter vorkommen können, dann natürlich besonders schwierig und in den normalen Krankenhaussettings oft nicht machbar, weil das Personal dann dort eben nicht die Erfahrung hat, mit diesen speziellen Klientel umzugehen. Patienten mit einer geistigen Behinderung können unter Psychosen leiden, können unter Depressionen leiden. Sie haben sehr, sehr häufig Probleme mit der emotionalen Kontrolle, haben Impulskontrollstörungen. Das wissen Sie vielleicht, wenn Sie ein Kind haben, das 1-2 Jahre alt ist, das kann ganz schlimme Wutanfälle bekommen. Und wenn Sie jetzt jemanden haben mit einer Intelligenzminderung oder mit einer schwersten Intelligenzminderung, dann ist bei diesen Menschen, selbst wenn sie 40, 45 sind, oft das geistige Entwicklungsalter dann doch deutlich geringer. Und sie haben dann entsprechend auch mit psychiatrischen Auffälligkeiten zu kämpfen, mit Verhaltensstörungen zu kämpfen. Das ist auch das, was wir dann hier diagnostizieren können, damit die Kassen es abrechnen können. Und wir versuchen dann eben das zu behandeln. Medikamentös, aber eben auch mit psychotherapeutischen Ansätzen.
Ich würde gerne nochmal so auf die Krisen direkt zu sprechen kommen. Sie haben jetzt gerade von Wutanfällen gesprochen, Impulskontrollstörungen. Was können das noch für Krisen sein? Das heißt, das normale Umfeld kann dann diese Menschen ja nicht mehr betreuen, ihnen einfach nicht mehr helfen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das nehmen Sie zum Beispiel jemanden, einen Patienten mit Autismus, in dessen Umgebung sich irgendetwas verändert. Das kann dann zu sehr, sehr lang anhaltenden, aggressiven Durchbrüchen führen, gegen sich selbst, gegen Sachen, aber auch gegen Angehörige, die die Pflege übernommen haben. Und das führt nicht selten dazu, dass ab irgendeinem Punkt dann auch, wenn zum Beispiel die Pflegepersonen selber auch älter werden, es dann zu einer Dekompensation kommt und dann diese Patienten vorübergehend oder auch dauerhaft in eine andere Umgebung müssen. Wir versuchen das durch die Behandlung hier natürlich so hinzubekommen, dass die Menschen wieder in ihre normale Umgebung zurück können, aber das ist auch leider nicht immer möglich.
Wenn diese Krisen kommen, wenn die entstehen, werden die Menschen dann zu Ihnen ja eingewiesen? Kommen die Betreuungspersonen oder muss das dann, ich sag mal, vom Amtsarzt gemacht werden? Wer weist diese Menschen bei Ihnen ein?
Also der Hauptunterschied besteht eben darin, dass es hier eine dafür spezialisierte Einrichtung gibt, die eben auch, obwohl sie nur relativ wenige Plätze vorhalten kann, überregional Patienten versorgt. Also aus Gesamtschleswig-Holstein und aber auch den umgebenden Bundesländern. Teilweise kommen Anforderungen sogar aus Bayern. Der Hintergrund ist, hängt damit zusammen, dass diese Patienten häufig eben nicht in normaler Umgebung, in der normalen psychiatrischen Station behandelt werden können. Ich erinnere das von meiner Zeit in der Universitätsklinik. Da wurden immer sozusagen alle möglichen Hinderungsgründe gefunden von insbesondere den Pflegeteams, wenn man als Arzt versucht hat, einen derartigen Patienten aufzunehmen. Hier ist das jetzt so ein spezialisiertes Team. Und die Zugänge sind halt eben teilweise über den Amtsarzt, wenn irgendwelche schwerwiegenderen Tätigkeiten vorgefallen sind oder wenn Suizidversuche ein Problem dargestellt haben. Es gibt Anfragen nach BGB von Betreuern wie gesagt von Eltern, die versuchen für ihre Kinder eine Lösung des Problems zu finden. Das hängt eben auch damit zusammen, dass wenn Sie zum Beispiel bei einer Borderline-Störung suizidale Krisen haben, dann ist das bei jemandem mit einer Normintelligenz in der Regel doch schneller und zugänglich und auch behandelbar im Vergleich jetzt zu jemandem, der eine Intelligenzminderung hat und wo es bei Problemen in den Einrichtungen, wo sie leben oder zu Hause, durchaus zu langanhaltenden suizidalen Krisen kommen kann, die dann auch recht schwer zugänglich sind.
Sie haben es ja auch schon eindeutig geschildert, dass es eben Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung sind, bei denen ja einfach noch mehr Betreuung notwendig ist. Wie ist das bei dem Pflegepersonal, das Sie haben oder auch für die Therapeuten, die Ärzte? Welche Anforderungen müssen die eigentlich erfüllen, damit sie mit diesen betroffenen Personen umgehen können? Das stelle ich mir ehrlich gesagt nicht ganz einfach vor, wenn jemand eben eine geistige Behinderung hat und gleichzeitig psychisch erkrankt ist. Wahrscheinlich kann man, ich sag mal, mit normaler Ansprache kommt man da wahrscheinlich ja eher nicht weiter.
Das hängt davon ab, was man als normale Ansprache hält. Tatsächlich ist das Hauptproblem, dass man so geschult ist, dass man einen Patienten an sich herankommen lassen kann und ihn beurteilt, ohne in so Standard-Schubladen zu greifen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen 2 Meter großen, 100 Kilo schweren 35-jährigen Mann vor sich haben und ihn dann wie einen 35-jährigen behandeln auf allen Ebenen, er aber auf dem geistigen Entwicklungsalter eines 6-7-jährigen stecken geblieben ist und sie nicht in der Lage sind, damit umzugehen und sozusagen damit spielen zu können, dann haben sie auf einer Normalstation in der Regel gleich eine Masse von Problemen, für die der Patient gar nichts kann, sondern das ist im Endeffekt dann ein Lost in Translation, würde ich sagen. Deswegen sind die Patienten oder die Mitarbeiter hier bei uns werden entsprechend geschult, dass sie mit Intelligenzminderungen umgehen können, dass sie das auch einschätzen können. Es ist auch jetzt nicht mit einer Zahl getan. Also ist eine Intelligenzminderung fängt so ungefähr 2 Standardabweichungen unter dem Durchschnitt an. Das sind dann, sagt man, 70 Punkte. Standardabweichung 15 Punkte in der Normalverteilung. Aber das bedeutet möglicherweise nicht, dass man damit schon das Problem verstanden hat, weil es gibt ganz unterschiedliche Bereiche von Intelligenz und wir haben teilweise Patienten, die sind verbal in der Lage, sie um den Finger zu wickeln und sie tot zu quatschen. Wenn man aber dann genauer nachhakt und das geistige Entwicklungsniveau auf verschiedenen Dimensionen untersucht, dann sieht man, dass der einem eloquent irgendwas erzählt, die Story vom Pferd in der Regel, in anderen Bereichen vielleicht auf dem Entwicklungsniveau eines 2- oder 3-Jährigen ist. Und das erklärt dann ganz viele Probleme. Also warum es gleich relativ rasch bei Frustrationen zu Wutausbrüchen kommt, warum die dann auch eben anders gehandhabt werden müssen, wenn ein 100 Kilo, 2 Meter Mensch einen Wutanfall bekommt, dann kann man das nicht so managen wie mit einem 2-jährigen Säugling.
Das heißt, es ist eine individuelle Einschätzung notwendig. Man kann da nicht Schema F nehmen und sagen, also das sind Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung. Da holen wir jetzt mal den Plan B aus der Schublade und die werden jetzt so und so behandelt. Sondern da muss man dann, wenn ich das richtig verstanden habe, individuell gucken, was passt auf denjenigen? Wie reagiert der? Wo ist sein Stand geistig gesehen?
Genau, das heißt, es ist zum einen eine Diagnostik notwendig, die da versucht herauszufinden, wie ist denn das Entwicklungsniveau, dann auch über die Erkrankung hinaus zu identifizieren, wo gibt es Potenziale, die man entwickeln kann, wo gibt es Funde, mit denen man wuchern kann, also wo gibt es Anschlusspunkte, wo man die Behandlung mit dem Patienten starten kann und wo muss man auch dass geht dann so auch nicht mehr besser. Also wir haben zum Beispiel eine Menge Patienten auch, die zum Beispiel Speicherkrankheiten haben. Da ist es so, dass diese Erkrankung in der Regel unbehandelt und viele von diesen Erkrankungen kann man leider nicht behandeln bisher. Die werden immer schlechter. Und das heißt, ab einem gewissen Punkt ist dann das Problem, dass man den Angehörigen erzählen muss, was letztes Jahr noch funktioniert hat, wird nächstes Jahr nicht mehr funktionieren. Es wird zusätzlichen Pflegebedarf geben. Und da muss dann sozusagen geschaut werden, wie man das Hilfesystem um diese Menschen herum so ausbauen kann, dass das für alle Beteiligten, einschließlich des Patienten, dann doch noch eine gewisse Lebensqualität da ist.
Wie muss ich mir den Ablauf im Kompetenzzentrum vorstellen? Es kommt jetzt ein Patient, eine Patientin in einer Krise, wie wir es ja auch schon gerade gehört haben. Was passiert? Was sind so Inhalte von Therapien? Was wird dort angeboten? Einfach so vielleicht von A bis Z, wenn Sie uns das einmal schildern könnten.
Also zunächst einmal muss der arme Mensch über die Warteliste kommen, also weil wir eine deutlich höhere Nachfrage haben, als wir tatsächlich Plätze anbieten können. Wir nehmen aber eben, und das macht das Problem der Warteliste auch aus, wir nehmen durchaus an der Warteliste vorbei auch mal Notfälle auf, insbesondere aus unseren eigenen Einrichtungen hier vor Ort, wenn da sozusagen das Betreuungskonzept gerissen ist, um zu verhindern, dass halt eben irgendein Schaden für Mitarbeiter, aber eben auch die Patienten entsteht. Dann kommen die auf Station, es findet eine Diagnostik statt, die braucht ihre Zeit. Man versucht, Diagnostik meint in dem Falle eben auch, gelingt es mit dem Patienten, irgendeine Form von Kontakt aufzubauen. Wir haben Teams mit vielen Mitarbeitern und in der Regel findet sich für jeden Topf ein Deckel. Das heißt, wir haben so eine Art Bezugspflege. Die Bezugspflege versucht, Kontakt zu dem Patienten aufzubauen und zu halten. Oft entwickeln sich während der Behandlung da dann auch richtige Vertrauensverhältnisse. Da lässt sich dann schon eine ganze Menge mitmachen. Weil was einer sagt, dem man ein bisschen Vertrauen entgegenbringt, das trifft in der Regel auf offenere Ohren, als wenn man sich glaubt, in einer Institution sozusagen behandelt zu fühlen. Und insofern unterscheiden sich die geistig behinderten Patienten nicht von normalen Patienten. Wir haben Psychologen, die versuchen, wenn es die Möglichkeit gibt, nach der Diagnostik therapeutisch irgendwie über Gespräche oder über bestimmte Punkte Therapie einzuleiten, da das hinzubekommen. Wir haben die Ärzte, die auch die Gesprächs, wir versuchen in den Gesprächen zusammen auch mit den Sozialarbeitern das soziale Umfeld rauszufinden, zu sehen, was gibt es an Hilfsmöglichkeiten, wo fehlt es aktuell draußen, was muss da nachgerüstet werden, damit das wieder funktioniert. Und wir haben natürlich auch medikamentöse Möglichkeiten. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die zum Beispiel bei Aggressivität bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zugelassen sind. Wir können Depressionen mit Antidepressiva behandeln. Es gibt gerade bei diesen Patienten mit stärkeren geistigen Behinderungen ganz häufig psychosenahe Entwicklungen. Früher hat man sogar von einer sogenannten Fropf-Psychose gesprochen. Das heißt, eine psychotische Entwicklung auf dem Boden einer Intelligenzminderung. Und da können wir zum Beispiel dann mit Neuroleptika auch helfen und teilweise wahnhafte Verarbeitung von Dingen verhindern.
Aber eine Art Psychotherapie oder Verhaltenstherapie, ist so etwas möglich?
Ja, Das ist durchaus möglich, sicherlich nicht in jedem Fall, aber in den allermeisten Fällen gibt es Möglichkeiten, psychotherapeutisch einzuwirken, Verhaltensmodifikationen zu erreichen. Es sind ja Verhaltensauffälligkeiten, die dazu führen, dass die meisten Patienten kommen. Und Verhalten kann man in der Regel modifizieren durch entsprechende Intervention.
Sind das dann gängige Verhaltenstherapien oder müssen die speziell auf die Menschen mit geistiger Behinderung, sag mal, heruntergebrochen werden?
Die werden auf die Bedürfnisse der Patienten heruntergebrochen, sind sicherlich auch in vieler Form einfacher. Sie haben, wenn Sie einen Patienten haben, der aufgrund seiner Problematik eine Aufmerksamkeitsspanne hat, die wenige Minuten maximal hat, obwohl das ja heutzutage fast schon normal ist, dann brechen Sie natürlich die Intervention auch in diesem Bereich rein. Also Sie dürfen sich das dann nicht wie die klassische Psychotherapie vorstellen, wo man irgendwie im Sessel sitzt oder auf der Couch liegt und dann 55 Minuten behandelt wird, sondern das sind dann häufigste Kurzinterventionen. Es wird viel trainiert, wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind. Und es sind auch ganz basale Dinge, die über die Pflege wieder eingeübt werden, wie Körperpflege, Zähneputzen, Körperhygiene, alle das.
Wie lange verbleiben die Patienten bei Ihnen im Kompetenzzentrum? Gibt es da ja auch vielleicht variable Zeiten oder ist das festgelegt, wie eine Art Reha vielleicht?
Nein, es ist keine Reha, das ist tatsächlich auch wieder komplett individualisiert. Im Unterschied zu den Normalstationen ist es so, dass Sie da von der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer relativ wenig Unterschiede haben, aber Sie haben eine sehr viel größere Streuung. Das heißt, es gibt Patienten, die gehen nach 1-2 Tagen schon wieder nach Hause, was sonst in der Psychiatrie eher ungewöhnlich ist, es sei denn, die entlassen sich gegen den ärztlichen Rat. Aber da reicht es oft bei irgendwelchen Wutanfällen oder ähnlichen Dingen, das Ganze durch eine neue Umgebung ein bisschen zu entaktualisieren. Und dann geht das meistens zu Hause schon wieder. Aber wir haben auch Patienten, die monatelang bleiben, also viel länger als der normale Patient in der Psychiatrie.
Wenn die Patienten dann wieder nach Hause dürfen, welche Art der Betreuung brauchen sie? Können die auch alleine leben oder in Wohngruppen oder benötigen die grundsätzlich einen betreuten Rahmen?
Ja, das ist glücklicherweise ganz individuell unterschiedlich, hängt so ein bisschen auch vom Ausmaß der geistigen Behinderung ab. Viele Menschen mit einer leichten Intelligenzminderung oder leichten geistigen Behinderungen können ein ganz normales Leben führen. Die brauchen ein bisschen Unterstützung, aber sie können manchmal alleine wohnen oder in Wohngruppen wohnen, im normalen Umfeld auch arbeiten bzw. Beschäftigungen nachgehen. Wenn sie eine schwerere oder sogar schwerste Intelligenzminderung haben, dann ist das in der Regel so, dass diese Patienten außerhalb von Einrichtungen kaum betreut werden können. Das heißt, die sind entweder im häuslichen Umfeld von ihren Familienmitgliedern in 24-Stunden-Betreuung, was dann oft ab einem gewissen Zeitpunkt dann Probleme für das System macht, weil diese Menschen dann, die Angehörigen überfordert sind und dann auch mal wegbrechen können, oder aber eben in Pflegeeinrichtungen. Und Da sind leider der Großteil der schwersten Intelligenzminderungen und geistigen Behinderungen am Ende.
Kann man vielleicht auch schon präventiv tätig werden, wenn man das Gefühl hat, da könnte sich was entwickeln?
Während der Schwangerschaft zum Beispiel nicht rauchen oder saufen.
Ja, das sollte man grundsätzlich nicht tun. Aber wenn jetzt jemand schon auf der Welt ist und man stellt eben diese Behinderung fest, gibt es, vielleicht eine Art Leitfaden, einen Tipp, den Sie geben können, wie man vielleicht demjenigen einen Rahmen basteln kann, damit er im Leben klarkommt? Gibt es sowas? Wahrscheinlich, denke ich mal, eher nicht so eine Allgemeinlösung.
Eine Allgemeinlösung gibt es da ohnehin nicht. Es ist, also wie gesagt, ich denke mal, man sollte, wenn man sieht oder mitbekommt, dass sein Kind Auffälligkeiten zeigt, relativ frühzeitig versuchen, sich da Klarheit drüber zu beschaffen, ob da etwas ist, was behandelt werden muss oder nicht. Auf der anderen Seite hat man heutzutage so den Eindruck, dass jedes zweite Kind zum Logopäden muss, was sicherlich dann auch vielleicht nicht sinnhaft ist. Manche Kinder fangen später an zu sprechen, das ist alles ganz normal. Aber wir haben tatsächlich häufiger das Problem, dass Kinder mit schweren Problemen, also Asperger-Syndrom oder ADHS und Intelligenzminderung, das ist ja durchaus auch mal kombiniert vorhanden, dass die sehr, sehr lange sozusagen in ein prokrustes Bett der Normalität gesperrt werden und gar nicht auffällt, dass sie einen speziellen Bedarf haben an Betreuung und an Behandlung. Und da würde man manchmal schon denken, wenn da früher eingegriffen worden wäre, hätte man bessere Ergebnisse für diese Patienten.
Gibt es eigentlich Anzeichen, an denen man möglicherweise erkennen kann, dass sich Krisen entwickeln?
Das kann manchmal aus dem, also sozusagen aus scheinbar aus dem Nichts kommen, aber zum Beispiel bei Patienten mit Persönlichkeitsauffälligkeiten ist es häufig so, dass da Veränderungen im Umfeld, Bezugspersonen, die nicht mehr verfügbar sind, dass es dann häufig auch zu Reaktionen kommt und die sind dann häufig eben Wutanfälle, Suizidalität, depressive Zustände. Also wenn irgendetwas im Umfeld sich ändert, dann führt das dazu, dass da Probleme sein können.
Für Angehörige gibt es vielleicht auch so eine Art Angehörigengruppen, wo man eben Gleichgesinnte findet, mit denen man sich austauschen kann?
Es gibt solche Gruppen. Es ist auch so, dass viele der Angehörigen bzw. der Eltern von Kindern, die zu uns kommen, wobei das ist auch wieder so ein Punkt. Also wir reden da von Kindern, die dann 30, 35 manchmal sind. Dass die schon, wenn sie lange Jahre mit einer mit Autismus zum Beispiel zu tun gehabt haben, dass die dann auch in Selbsthilfegruppen gegangen sind. Also diese Selbsthilfegruppen für verschiedene Erkrankungen gibt es. Es gibt auch für seltene Erkrankungen, also zum Beispiel Polysaccharidosen, die jetzt auch zu degenerativem Abbau führen und dazu führen, dass das Menschen, die mit 20 noch laufen konnten, mit 25 dann sozusagen bettlägerig sind. Dass dort dann eine Selbsthilfegruppe vorhanden ist, wo man sich sozusagen austauschen kann. Das hilft das hilft viel.
Zum Schluss würde ich gerne nochmal wissen, diese Wartelisten, von denen Sie gesprochen haben, oder eine Warteliste, wie auch immer, wie lang ist die? Wie lange muss man warten, bis man einen Platz bei Ihnen bekommt?
Also wenn Not am Mann ist und wirklich alles zusammenbricht, dann versuchen wir Menschen auch an diesen Listen vorbeizunehmen, wobei wir da dann tatsächlich auch so ein bisschen, hängt das dann vom Radius ab. Wir sind ja regionale Versorger, also die Region geht dann tatsächlich auch ein bisschen vor. Aber wenn das also ein unproblematischer Fall ist, kann es sein, dass sie bis zu 12 Wochen warten müssen. Und das ist natürlich ein Problem, weil die in der Regel erst dazu, also die Aufnahme an Anfragen ja erst kommen, wenn sozusagen das soziale Netz, das Versorgungsnetz um diese Patienten herum eh schon sehr brüchig geworden ist. Und dann soll man nochmal warten.
Was können die Betroffenen in der Zeit, in dieser Wartezeit tun, weil es sich ja doch oft eben um eine Krise handelt? Wo finden die dann Hilfe und Unterstützung?
In der Regel ist es ja so, dass diese Menschen ohnehin schon länger behandelt sind. Das heißt, da gibt es in der Regel niedergelassene Ärzte, die da sozusagen zuständig sind und die etwas machen können. Wenn man weiter weg ist, kann man ohnehin relativ wenig machen. Auf der anderen Seite versuchen wir dann oft auch telefonisch ein bisschen mitzuarbeiten und mitzuhelfen.
Vielen Dank für die vielen Informationen zum Kompetenzzentrum in Heiligenhafen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Jahn.
Vielen Dank auch.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.